Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Kanzlerin hat ihren Urlaub beendet, heute erster Arbeitstag. Ich weiß nicht genau, wie das so losgeht bei Angela Merkel. Vielleicht hat sie ja zur Einstimmung erstmal Fernseher angemacht, Morgenmagazin geguckt, Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview gesehen, die da unter anderem solche Sätze sagt.
Das, was mir vorschwebt, ist ein nationaler Klimakonsens, denn wir reden über Ziele in 2030, in 2050. Dazu brauchen wir klare Festlegungen. Wir wollen diese Einigung innerhalb der Union herbeiführen, bis Mitte September, danach innerhalb der Regierung, und dann wäre die Zeit, um mit der Opposition in die Gespräche über einen Klimakonsens einzutreten.
Annegret Kramp-Karrenbauer im Morgenmagazin. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, heute an meiner Seite. Sie haben gesagt, alle werden irgendwie grün in Abstufung. Man könnte aber natürlich auch erstmal skeptisch raufgucken. Im Wirtschaftsbereich gibt es diesen Begriff des Greenwashing. Wenn man so einen kleinen Teilbereich seines Geschäfts wunderbar ökologisch macht, aber für den Rest eigentlich bei den alten Sachen bleibt. Ist da auch ein bisschen die Gefahr bei der Union des Greenwashing?
Ja, absolut. Ich habe das vorhin auch nur über diesen Teil, über den wir sprachen, was Markus Söder, Annegret Kramp-Karrenbauer anbelangt, gesagt. Wenn wir die AfD rausnehmen, haben wir es mit einer Partei zu tun, die explizit den Klimawandel entweder sogar leugnet oder sagt, wir sind so marginal, wir müssen nichts ändern. Das heißt, es gibt natürlich eine ganz, ganz harte Auseinandersetzung. Und deswegen auf den konkreten Satz von Annegret Kramp-Karrenbauer zu sprechen zu kommen, Klimapolitik wird nicht im Konsens zu machen sein. Das ist ja schon eine große Illusion, die sie hier erzeugt.
Also was sie gerade gesagt hat, glauben Sie,
ist... Absolut, halte ich für eine völlig absurde Vorstellung. Und das ist ein Greenwashing, wenn wir es mal so nehmen. Das Greenwashing, was auch politisch schon damit beginnt, man versucht alle quasi umarmend, am besten noch Fridays for Future, in ein Boot zu holen und zu sagen, wir machen jetzt Klimapolitik. Nein, ganz im Gegenteil. Wir werden ganz, ganz harte Konflikte bekommen. Wir erleben doch gegenwärtig, und das ist das Phänomen, die Gegenwart in ihren harten ökologischen Veränderungen, in dem Einbruch von Katastrophen, zwingt regelrecht die Politiker, jetzt auch in der Union, Markus Söder, Annegret Kramp-Karrenbauer, zu einer erstmal symbolischen Politik. Denn das ist ja auch das, was auch in dem Interview zum Ausdruck kam. Sie wollen ja vor allem erstmal Nachhaltigkeit im Grundgesetz verankern. Das ist gut gemeint, bedeutet noch nichts. Die Konflikte müssen ausgetragen werden, und das wird uns in den nächsten Jahren massiv, massiv in Diskussionen bringen und Konflikte, die wir bis dato noch gar nicht so gekannt haben.
Die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk haben heute Morgen mal beim Original nachgefragt, beim Grünen-Chef Robert Habeck.
Unsere Aufgabe ist ja zu beschreiben, wie es geht. Wir sind doch jetzt schon längst in einer Rolle einer quasi Regierungspartei im Wartestand. Und das, was Frau Kramp-Karrenbauer gestern gesagt hat, ist seit Jahren Debattenschwerpunkt und Vorschlagspolitik und unsere Programmlage.
Das sagt der Grünen-Chef. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja dann wunderbar. Erstmal, Sie haben es auch angedeutet, mit Blick auf mögliche politische Konstellationen. Wenn die CDU jetzt grün blinkt, dann findet man vielleicht Schwarz-Grün schneller zusammen. Gleichzeitig muss man sich dann aber noch fragen von grüner Seite, Themenklau, wofür braucht es die dann eigentlich noch?
Nein, das wird so nicht sein, denn wir erleben ja gerade das, was sich jetzt auch in diesem Interview, diesen beiden großen Interviews, Kramp-Karrenbauer in der Welt am Sonntag und jetzt darauf reagierend Robert Habeck heute im Deutschlandfunk abspielt, ist die Auseinandersetzung, wie scharf muss grüne Politik gemacht werden. Und es ist natürlich eins ganz zentral im Mittelpunkt, es geht auch um die Frage, wird man in Teilen zu Verboten greifen müssen? Die erstaunliche Seite ist ja die, dass Markus Söder, sogar was jetzt Plastiktüten anbelangt, selber zum Mittel des Verbots greift. Mhm. Das ist schon erstaunlich genug.
Annegret Kramp-Karrenbauer nicht mitgeht übrigens. Ja. Gut, jetzt könnte man sagen, das ist möglicherweise auch, wir haben sie immer noch hier liegen, diese Tüte. Kleines Scheingefecht. Ich glaube, im Einzelhandel macht das gerade mal so 1-2% der Müllsumme aus im Plastikbereich. Aber politisch ist ja interessant, Stichwort Verbote. Ja, ist das ein probates Mittel? Wie schätzen Sie das ein? Ich habe gleich die Einschätzung von Robert Habeck, wenn Sie mögen.
Ja, ich halte es für die zentrale Frage. Ich halte es deshalb für die zentrale Frage, weil es da schmerzt. Und wenn wir uns darüber unterhalten, die Grünen werden ja klassischerweise mittlerweile schon als die Verbotspartei denunziert, ist die Frage, ob sie es sich zum Teil nicht stärker zu eigen machen sollten. Ich glaube, Robert Habeck macht es, indem er auch darauf verweist, auch der Kohleausstieg ist ein Verbot. Wir haben eine Gesellschaft, die schon viele, viele Verbote kennt. Sie hat sie aber in einem Bereich, glaube ich, noch nicht richtig begriffen. Aber vielleicht sagt Robert
auch dazu was. Den Kohleausstieg wollen wir alle zusammen mit Verboten durchsetzen. Und wir sollten uns nicht einreden lassen, dass Ordnungsrecht, dass staatliche Regeln böse sind und die Gesellschaft dadurch bevormundet wird, sondern im Gegenteil, gesellschaftlicher Mainstream muss sich auch umsetzen in klaren politischen Beschlüssen. Und die, der Vorwurf, dass das dann Verbote sind, das richtet sich ja gegen die CDU selbst. Denn sie will ja den Kohleausstieg in dem Rahmen des Beschlusses, der da in der Kommission gefasst wurde, selber umsetzen. Das ist ein Verbot von Kohlekraftwerken.
Ja,
und es ist noch etwas, vielleicht muss man es noch radikalisieren, noch etwas viel Grundsätzlicheres. Wir leben in einer Verbotsgesellschaft. Das ist die bürgerliche Gesellschaft von Beginn an. In dem Augenblick, wo die bürgerliche Gesellschaft von John Locke beginnend begann, Privateigentum abzustecken, gab es eine Regelung durch Verbote und Gebote, wie man damit umgehen kann und muss. Das haben wir übrigens am radikalsten, wenn ich daran denke, im Feld des Ordnungsrechts, was die Kleingärten beispielsweise. Ja, denken Sie mal dran, da kommt es zu Hauen und Stechen, da gibt es eine harte Verbotsregelung, wie viel Zentimeter der Busch vom Eigentum des Nachbarn zu entfernen sein. Wir haben bloß noch, und das macht es so spannend, wir haben keinerlei grundsätzliche Klärung von Geboten und Verboten, was die Vernutzung öffentlichen Raumes anbelangt. Also auch die Frage auch der Zukunftsnutzung, wie hart darf der Einzelne zukünftige Lebenschancen künftiger Generationen verletzen? Das ist die große Frage und darum geht es zum Beispiel bei der Frage von Verboten auch von Flügen, Kurzflügen beispielsweise.
Ja, aber da gibt es natürlich das politische Angebot, dass man sagt, verbieten ist eine Möglichkeit, aber dann merkt man natürlich auch als Bürger sofort, ich darf etwas nicht. Es gibt ja die sanftere Möglichkeit, über Steuern beispielsweise, über Abgaben zu steuern, also Dinge teurer zu machen, diese klaren Anreize zu geben, Sachen zu machen oder auch nicht mehr zu machen. Denn Verbote sind ja immer dann eigentlich nur ein Problem. Sie haben vollkommen recht, die Gesellschaft ist voller Verbote. Wir nehmen sie ja erst wahr, dann, wenn sie letztendlich von einem großen Teil in Frage gestellt werden, an ihrer Sinnhaftigkeit oder als zu große Einschränkung empfunden.
Genau. Ja. Viele Verbote sind längst internalisiert, werden von uns in keinster Weise mehr hinterfragt. Anderes Beispiel. Gurtpflicht. Vor 30, 40 Jahren eine große Debatte. Es hat aber dazu geführt, dass wir eine ungeheure Zahl an Verkehrstoten vermeiden konnten. Dass es Pflicht wurde, Gurte anzulegen. Aber die grundsätzliche Frage, die nennen Sie zu Recht, es ist natürlich völlig richtig. Es wäre natürlich im ersten Schritt viel sinnvoller, die Preise, wie wir es klassischerweise jetzt nennen, die ökologische Wahrheit sagen zu lassen. Das heißt also, die Kosten, die gegenwärtig externalisiert werden, also die Umweltschäden, beispielsweise beim Gebrauch von Kerosin oder auch bei großen Kreuzfahrtschiffen, die ganze Regionen verpesten, da deutlich zu sagen, wir müssen dieses Benzin verteuern. Dann werden natürlich auf diesem Wege viele, viele der Probleme gelöst. Es werden Reisen gar nicht mehr getätigt, weil sie zu teuer sind, wenn sie ökologisch die Wahrheit sagen. Aber man darf auch eines nicht vergessen. Das hat auch eine soziale Schlagseite.
Genau, das ist die soziale Dimension. Ja. Wenn ich für alle gleichermaßen Kurzflüge innerhalb von Deutschland beispielsweise verbiete, dann trifft das alle? Den Reichen genauso wie den Armen. Genau. Und die Kreuzfahrt, die ich dann nicht mehr so einfach zulasse, trifft eben alle gleichermaßen. Genau. Frage ist, diese Ausbeutung der Natur, die wir vorgenommen haben, hat ja auch zu einer unglaublichen sozialen Egalisierung in ganz vielen Bereichen geführt. Günstige Lebensmittel, günstiges Reisen und dergleichen mehr. Das heißt, das ist ein ziemlich großes Projekt, wenn wir diese Flanke nicht noch verlieren wollen. Und das ist ein großes Problem, die soziale Flanke
gerade. Und das ist der eigentliche Grund, warum es im Konsens nicht gehen wird. Deswegen halte ich, wir waren ja am Ausgangspunkt bei dem Zitat von Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorstellung, wir könnten da einen nationalen Konsens herstellen, wie man in Zukunft mit dem Gut Verbrauch von Lebenschancen, gegenwärtig wie zukünftig, man könnte das also konsensual lösen, halte ich für naiv. Es wird ganz harte Auseinandersetzung. Hier war das noch viel radikaler gesprochen. Es geht letztlich um das westliche Lebensmodell. Es ist ein Konsum-Verbrauchsmodell und die Frage, in welchen Grenzen sich dieser Verbrauch, dieser Konsum, der ja letztlich auch den ganzen fordistischen, kapitalistischen Lebensbetrieb am Laufen hat, wie der sich wird einschränken lassen müssen. Diese Debatte ist nie geführt worden und da wird es dann sicherlich sehr hart werden.
Aber da eine kurze Frage zum Abschluss dieses Themas. Wenn Sie vor dieser Wahl stehen, was ist gerade wichtiger, die ökologische Katastrophe abzuwenden oder die soziale Balance zu halten? Müssen wir da eine Entscheidung treffen? Müssen wir sagen, im Moment ist die ökologische Katastrophe die größere Drohkulisse, dahin alle Energie?
Ich glaube, die Frage ist zum Teil falsch gestellt. Sie ist die ganz große Frage, weil die ökologische Katastrophe ungemeine soziale Auswirkungen haben wird. Sie wird jetzt schon, das erleben wir, in Flucht quasi ausgelebt. Wir haben Fluchtbewegungen. Wir werden in Europa massive Verschärfungen haben, wenn wir daran denken, dass bereits Spanien in hohem Maße versteppt. Wir werden also Auswirkungen sozialer Art durch die ökologische Katastrophe haben. Natürlich werden aber die Folgen, die wir durch Verschärfung, vielleicht zum Teil auch Verbote haben, sie werden sozial aufgefangen werden müssen.